begrüße euch da draußen zu einer ganz neuen, frischen, frisch gepressten, quasi frisch aufgenommenen Folge des Okay Cool Podcasts, wo ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche mich auseinandersetze, treffe mit einem Menschen aus der Spiel- und Medienbranche und dann einfach mal gucke, was passiert. Oft habe ich Fragen im Vorfeld, eigentlich habe ich immer Fragen im Vorfeld und die werfe ich dann durch das Internet auf die andere Seite der Welt, wo diese Person eben sitzt. Und die Gespräche, die sich daraus ergeben, die sind immer in einem so einen schönen Wechselbad aus leicht und schwer. Und genau das ist heute bei der heutigen Ausgabe auch wieder passiert. Ich hatte zu Gast den Live-Streamer, Twitch-Strategiespieler Writing Bull. Den kennt man nämlich einfach mal an, für all jene, die ihn nicht kennen, ein, zwei, drei Worte zu ihm. Er ist besonders dafür bekannt, auf Twitch sehr gemütlich und sehr informiert Aufbaustrategiespiele zu spielen, Rundenstrategiespiele, nicht nur, aber das vor allem. Und jedes Mal, wenn ich ihm zuschaue, als jemand, der dieses Genre oder die beiden Genres auch sehr, sehr mag, fühle ich mich sehr wohl. Ich fühle mich sehr entspannt. Ich fühle mich, als würde ich gerade in ein gut gefülltes, aber immer noch angenehm lockeres Wohnzimmer mich reinsetzen mit ganz vielen anderen Leuten und einfach mal zuschauen. Und da sind eine ganze Menge Leute. Während des Podcasts sagt Writing Bull mal versehentlich, dass er nur 1400 Follower auf Twitch hat. Das sind in Wirklichkeit 14.000. Da hat er mal einfach eine Null vergessen. Aber so ist das. Es war heute überhaupt ein sehr spannendes Gespräch, denn ich glaube, es war auch für ihn eine kleine Umgewöhnung, sich in das Okay-Cool-Format hineinzusetzen und drauf einzulassen. Das ging eigentlich ganz gut, aber direkt zu Beginn gab es einen ganz schönen Moment, denn da habe ich davon erzählt. Kann ich auch direkt mal an euch weitergeben, die Info, dass ich mir einen neuen Staubsauger gekauft hatte. Ich habe seit langer Zeit immer nur Pech mit den Staubsaugerkäufen. Und jetzt habe ich mal zugeschlagen bei einem Modell, wo ich mir sehr sicher bin und selbstbewusst bin, dass der jetzt endlich mal seinen Dienst verrichtet, wie er soll. Und ich hatte ihn gebeten, Writing Bull, die Aufnahme noch ein paar Minuten zu verschieben, damit ich Zeit habe, diesen Staubsauger entgegenzunehmen, denn treue Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass die Post mir hier schon das ein oder andere Mal reingefunkt hat und das wollte ich dieses Mal nicht haben. Und dann bin ich da runter und habe diesen Staubsauger geholt und dann hat, nachdem ich mich ans Mikro gesetzt habe, er gefragt, der liebe Writing Bull, ob, wenn er denn an die Klingel müsse, wenn bei ihm geklingelt wird, ob wir dann kurz pausieren und schneiden. Dann habe ich ihn darüber informiert, dass in diesem Format normalerweise nicht geschnitten wird. Ich lasse laufen und was passiert, passiert, außer natürlich die Leute fühlen sich extrem unwohl damit, wenn da in diesen Momenten irgendwas passiert oder gesagt wird, was eigentlich nicht an die Öffentlichkeit geraten sollte, aus welchen Gründen auch immer, die Persönlichkeit betreffen. Und davon war er sehr überrascht und direkt dort beginnt auch unser Gespräch und es war sehr schön. Das war ein schöner Moment, den wir da gemeinsam aufgenommen und erlebt haben. Ja, genau. Bevor wir aber zu dem Gespräch kommen, möchte ich euch da draußen ein weiteres Mal natürlich danken für die vielen lieben Nachrichten, die mich wieder in der vergangenen Woche erreicht haben. Dieser Okay Cool Podcast scheint euch weiterhin gut zu gefallen. Es finden auch immer wieder neue Leute auf die Steady-Seite, mit der man dieses Projekt unterstützen kann. Das kann man nicht nur tun, um mir mehr Zeit einzuräumen für die Aufnahmen, damit ich mich als freier Journalist diesem Projekt hier viel mehr widmen kann als noch davor, sondern auch, um ein neues Format quasi freizuschalten. Das ist bereits gelungen. Diesen Monat, also im August, wird ein neues Format erscheinen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer des Projekts, das sich darum dreht, dass ich Spiele nachhole, die schon die ganze Welt gespielt hat, aber ich irgendwie noch nicht. Und dann mal ein bisschen von meinen Eindrücken erzähle, wie mir dieses Spiel gefallen hat, was ich dort erlebt habe. Und das aber auch garniere mit Recherchen, wie ist dieses Spiel damals von der Presse aufgenommen worden, wie haben die Leute darauf reagiert, mich vielleicht auch mit Menschen zusammensetze, die es damals getestet haben, die heute noch eine große Leidenschaft mit diesem Spiel verbinden. Also es ist mehr als einfach nur Dom wühlt im Pile of Shame Stapelchen und ich glaube, das wird eine ganz feine Sache. So, aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik zum Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt gehen wir erstmal in das Gespräch mit Writing Bull. Es war ein sehr schönes Gespräch. Es ging um seine Vergangenheit als Radiojournalist, die er ja eine ganze Weile erlebt hat. Dann seine Arbeit auf Twitch, wie er über Journalismus denkt. Und auch ich erzähle ein paar Dinge, die mich schon längere Zeit beschäftigen. Und ich glaube, das war alles sehr schön. Und damit würde ich sagen, Bühne frei für dieses Gespräch, an dessen Ende wir uns nochmal ganz kurz hören. Viel Spaß! Die Leute finden das gar nicht schlimm. Das passt, glaube ich, ganz gut zu diesem Gefühl, was dieser Podcast hier vermittelt. Dieses, man sitzt neben dem Schreibtisch bei Dom oder in dem Fall bei dir an der Aufnahme quasi und bekommt live mit, was da gerade alles so passiert. Deswegen lasse ich da normalerweise wie du jetzt die Luft einziehst, als würdest du dich jetzt sehr konzentrieren.
Ja, das ist so, ich habe ja 30 Jahre Radio hinter mir und das ist so gegen alles, was mir 30 Jahre lang eingeimpft worden ist. Ne?
Ja. Also bedeutet das, du fühlst dich da jetzt direkt so eine Spur unwohler?
Nein, um Gottes Willen. Alles okay. Mache einfach so, ich würde es selber im Traum nicht so machen, weil das mit meinen eigenen Ansprüchen oder meiner Art kollidiert, aber ich fühle mich da definitiv nicht unwohl, das ist dein Ding und für mich ein kleines Abenteuer, ich lasse mich drauf ein. Alles gut, ganz ehrlich.
Aber das ist ja spannend, dass das, dass du sagst, das ist eigentlich nicht in deiner Wohlfühlszone, aber wenn man mal überlegt, wenn man streamt, macht man ja im Grunde nichts anderes als durchgehend, ununterbrochen, ohne Schnittmöglichkeit live zu sein. Und da hätte ich nämlich dann gedacht, dass du es ja quasi gewohnt bist, durch deinen Arbeitsalltag sozusagen, in so einer Situation dich zu bewegen.
Sind wir schon drin oder nicht? Entschuldige, ist das Vorgespräch oder sind wir schon in der Aufnahme?
Also ich glaube, wir sind schon in der Aufnahme.
Nein, das ist ja unfassbar, wenn ich das geahnt hätte.
Ja, so schnell geht das.
Das ist tatsächlich ein Unterschied, weil das ist der Ton, das ist das Mikrofon, weil Streamen ist für mich eine ganz neue Erfahrung, aber Radio bin ich halt, ich habe ab ja 30 Jahre lang für WDR5 bisweilen noch Deutschlandfunk und so gearbeitet und wenn ein Mikrofon angeht oder wenn ich vor dem Mikrofon sitze, das ist mir eingeimpft, dass ich dann die Art von Professionalität zeige. Ich ändere jetzt auch gerade meinen Tonfall, wie du merkst, sofort. Ne?
Ja, ja.
Die Art von Professionalität zeige, die ich 30 Jahre lang gelernt habe. Nämlich am Mikrofon meistens mit Manuskript arbeiten, in der Regel nicht live. Und zu streamen und dann machen zu können, was ich kann und wie ich es will. Und live jede Panne, jede Kleinigkeit, die passierte, die irgendwie anders ist, einzubauen, das ist ein komplett anderes Gefühl. Das ist komplett etwas anderes. Ne? Jetzt sitze ich wieder am Mikro und wahrscheinlich in mir rattert irgendwas von wegen Erinnerung an alte WDR-Zeiten und das klappt dann sofort ein. Also ich bin tatsächlich bei einem Stream, selbst vor Kamera, wo man mich eigentlich sieht, wo man jedes Nasenhaar und jeden Pickel sieht, entspannter als nur am Mikrofon. Ganz ernsthaft. Völlig irrational, ist aber so. Hängt mit der beruflichen Sozialisierung einfach zusammen.
Ach, das ist ja spannend. Weil vor allem, du hast ja jetzt auch seit kurzem, und da durfte ich auch schon zu Gast sein, ein Format, in dem du Menschen zum Gespräch triffst. Ich glaube, sonntagabends ist das, wo du ja durchaus ein Interview mit denen führst, ein Gespräch führst zu einem bestimmten Thema. Und das ist ja so gewissermaßen ein Spagat von dem, was du gerade beschrieben hast. Das ist so eine Mischung aus Radiojournalismus und ich livestreame bei Twitch. Wie ist es da für dich? Da sollte man ja meinen, da kommt aus beiden Welten das Beste zusammen.
Im Idealfall, ja. Ja. Hoffe ich zumindest. Also ich hoffe, dass es so rüberkommt, weil so ist es ja auch gemeint, ne?
Ja.
Es liegt mir halt, also grundsätzlich bei allem, was ich mache jetzt auf Twitch oder auf YouTube, geht's immer darum, dass ich versuche, das zu machen, was ich gut kann. Also nicht zu versuchen, mich da zu verbessern oder was auszuprobieren, was andere gut können, was gut läuft und das dann irgendwie nachzumachen oder zu imitieren, weil das ja in der Regel sowieso nicht gut klappt, sondern ich versuche an das anzuknüpfen, was ich gut kann und was ich gelernt habe oder was mir leicht fällt, was mir gut tut und so weiter. Und das ist halt so ein typisches Format. Eine Stunde oder anderthalb sitzt man zusammen bei einem Livestream. Ich habe einen Experten oder eine Expertin aus der Spielebranche, einen Entwickler oder Spielejournalisten oder was auch immer oder Vertreter vom Publisher oder dich hatte ich ja auch schon mal da. Mhm. Und man führt ein Gespräch miteinander, was eine Mischung ist von einem klassischen journalistischen Interview, wo es wirklich Fragen gibt an den Gesprächspartner, wo dann mehr und mehr die Leute aus dem Livestream, aus dem Twitch-Chat mit dazugenommen werden. Ne? Mhm. Und dann greift man mehr und mehr die Fragen von den Leuten auf. Und das sind die beiden Dinge, die ich da zusammenbringe. Also meine Herangehensweise mit Hilfe von einem kleinen Stichwortzettel oder komplett improvisiert, das meistens doch. Ne? Also meistens täusche ich eine Vorbereitung nur halbwegs gelungen vor, mit den Leuten ein typisches journalistisch geführtes Interview zu führen und dann dieses Abenteuer von einem Livestream mit einzubauen, wo ich wirklich Fragen aus dem Live-Chat spontan aufgreife und den Gesprächsgast dazu nötige, die spontan zu beantworten.
Ja, das ist ja spannend. Da kannst du ja wirklich dann aus einem Schatz an Fähigkeiten schöpfen, die dir jetzt bei diesen jahrzehntelangen Arbeit als Radiojournalist beigebracht wurden. Dabei ist das ja eigentlich dann eher, das ist ja ein neues Format von dir, ein jüngeres Format, das jetzt relativ neu ist, das du jetzt ausprobierst und jetzt auch wieder regelmäßig machst. Aber davor warst du ja jahrelang in einem Terrain unterwegs, mit dem du ja in deiner Karriere vorher, und dann darfst du mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, gar nicht viel zu tun hattest. Und für mich als außenstehender Beobachter sieht das dann so aus, als hättest du dir da erstmal knallhart neue Fähigkeiten, ein neues Skillset zulegen müssen, um diesen Sprung vom Radiojournalismus zum Livestreaming zu schaffen.
Definitiv, genau so ist es. Also ich habe 2014 angefangen, im Frühjahr 2014 regelmäßig mindestens ein Let's Play Video zu veröffentlichen auf YouTube. Und später kamen dann die Streams mehr und mehr dazu. Und mittlerweile bin ich vorrangig Twitch-Streamer und YouTube nutze ich vorwiegend nur noch für die Zweitverwertung von den Aufzeichnungen der Twitch-Streams. Das heißt, auch da hat sich das im Laufe der Zeit andauernd gewandelt. Und wenn ich in die frühen YouTube-Videos reingucke, früh ist jetzt ein Zeitraum von 6 Jahren, aber es kommt mir vor wie eine gefühlte Ewigkeit, weil die Zeit sich auch ganz, ich finde das persönlich total spannend, man hat ja so ein subjektives Zeitempfinden, wenn man älter wird, überhaupt von, wenn man 2 Jahre alt ist und dann feiert man irgendwann seinen 3. Geburtstag, dann, ich weiß nicht, wie aktiv man als Kind denkt, aber man hat das Gefühl, die Zeit verläuft ganz langsam. Jeder Tag liefert einem neue Abenteuer, Dinge, die man noch nie vorher erlebt hat, spannende Dinge und was weiß ich. Ich habe mich als Kind schon mitbekommen, als Heranwachsender, wie jedes Jahr scheinbar etwas schneller verlief im subjektiven Zeitempfinden, weil Dinge sich wiederholt haben. Und das wird dann als Erwachsener bei den meisten Menschen, bei mir war das auch, noch intensiver. Das heißt, die Zeit verläuft schneller, man altert schneller, subjektiv vom Zeitempfinden, weil man nicht mehr so viele neue, prickelnde, spannende neue Dinge erlebt. Das hat sich radikal verändert, als ich 2014 anfing mit YouTube, weil ich plötzlich wieder all diese so viele neue Dinge hatte, neue Situationen, mich beruflich oder im Hobby neu erfunden habe, plötzlich irgendwo reingeschmissen worden bin, auf einer Gamescom-Bühne zu stehen beispielsweise und vor dem jugendlichen Publikum mit dem Entwickler an der Seite irgendein Spiel zu zeigen oder 3 Stunden oder 4 oder teilweise mitunter jetzt 6 Stunden oder noch mehr Livestream zu machen mit ein paar 5-Minuten-Pausen zwischendurch und zu wissen, ich rede die ganze Zeit drauf los, ich kann es nicht zurückdrehen, ich werde die ganze Zeit beobachtet, wie du eingangs schon gesagt hast, das sind natürlich Abenteuer. Ne? Und tatsächlich ist mein Zeitempfinden wieder ein anderes, das ist das wieder von einem Jungen, der wo die Zeit wieder langsam läuft und wo wieder viele aufregende Dinge passieren. Und das ist ziemlich cool. Das ist richtig cool. Das gefällt mir total gut. Das macht einen wirklich jung. Andere Leute in meinem Alter, ich bin jetzt 57, die kaufen sich dann irgendwie ein Motorrad und versuchen nicht zu verunglücken oder leisten sich eine blutjunge Liebhaberin oder machen irgendeinen Scheiß. Und ich habe halt angefangen, nach 30 Jahren Radio an den Nagel zu hängen und mische mich in die Jugendkultur. Das ist so das, was ich mir gönne. Ne?
Das ist sehr spannend. Da möchte ich mal kurz noch tiefer reingehen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man nach so langer Zeit diesen einen Job macht, dass du dann diesen Entscheidungsmoment hattest oder vielleicht auch im Gegenteil, dass es eine langsam heranreifende Entscheidung war, dass du gesagt hast, jetzt, das ist ja mehr als sogar eine 180-Grad-Drehung und ich gehe jetzt in einen komplett neuen Bereich rein. Also die eine Motivation hast du ja schon genannt, dieses, dass du gemerkt hast, die Zeit läuft irgendwie schneller ab und dir fehlt vielleicht dieses Neue, was die Routine durchbricht. Gibt es da aber auch noch andere Anreize, die du da damals wahrgenommen hast, wo du dir gesagt hast, so Mensch, das wäre auch was für mich, also damals ja wahrscheinlich erstmal noch YouTube, das wäre was, was ich mir vorstellen könnte?
Also das sieht, eine Kleinigkeit muss ich korrigieren, dass die Zeit jetzt langsamer abläuft, das war jetzt nicht der Plan, das wusste ich vorher nicht, es hat dann stattgefunden, es hat mich wahnsinnig überrascht und gefreut, aber das kann man ja so nicht planen, ich war selber völlig überrascht, als das so war. Das klingt jetzt alles so, als ob dahinter ein Plan hätte gestanden hätte. So war es aber nicht. Ich bin da irgendwie reingestolpert und hatte vorher seit Ende 2008, da ist ein Computerspiel rausgekommen, Civilization 4 Colonization, also ein Remake von dem Rundenstrategie-Klassiker Colonization auf der technischen Engine von Civilization 4. Da habe ich mich erstmals angemeldet und war dann auch aktiv in einem Fanforum für diese Art von Spielen. und habe da viel mitdiskutiert, weil ich fand das Spiel total spannend und habe dann angefangen, mit anderen Leuten zusammen eine Fan-Mod, eine Modifikation zu entwickeln für dieses Spiel. Also ein kostenloses Tool, was man runterladen kann, was man sich draufbügeln kann, dann auf das offizielle Spiel und wo man das Spiel dann anders erlebt. Und das war für mich der Einstieg darin, überhaupt im Internet sich mit anderen Menschen zu treffen und Dinge zu entwickeln. Das war das erste Abenteuer. Und dann habe ich irgendwann Tutorial-Videos gemacht zu diesem Spiel. Das hat sich einfach so ergeben. Das war das zweite Abenteuer. Und diese Tutorial-Videos wiederum wurden dann entdeckt von einem YouTube-Kollegen, der mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist, der Tom Schrettl, der mittlerweile gewechselt hat und zwar auch noch einen YouTube-Kanal betreibt für Indie-Games, aber auch Spieleentwickler mittlerweile ist und das vorrangig. Und der hatte dann diese Fan-Mods, die wir gemacht haben, entdeckt und hat die dann selber Let's Played und mich dazugenommen. Mal erstmal nur für eine Folge, für so ein ähnliches Interview, wie wir das jetzt führen oder für so ein Gespräch. Und weil das gut ankam bei seinen Leuten, weil es das beiden Spaß gemacht hat, hatten wir dann ein gemeinsames Let's Play gemacht, ein Let's Play Together von dieser Fan-Mod. Und das heißt, er hat gespielt und ich habe ein bisschen co-kommentiert. Und dann hat er mir im Anschluss halt immer und immer wieder gesagt, Daniel, ich denke, du wirst irgendwann Let's Player werden, was ich voll abwegig fand. Er ist völlig verrückt, weil ich mir damals überhaupt nicht zugetraut hätte, so cool zu sein wie dieser Tom, der am Stück nonstop 20, 30 Minuten Leute zutexten kann, ohne ein Manuskript, ohne Punkt und Komma und trotzdem sinnvoll ganze Sätze aneinander reint. Und trotz meiner ganzen Radio-Vergangenheit, die aber vorwiegend eine geschriebene war, Manuskripte schreiben und dann vorlesen und nur selten live, habe ich mir das nicht zugetraut. Ich habe gedacht, das mache ich nie und nimmer. Kann ich nicht. Dann habe ich aber irgendwann doch angefangen, zu dieser Fan-Mod halt ein erstes Let's Play zu machen. Und dann ging das immer weiter und hat dann nach Jahren halt jetzt dazu geführt, dass ich jetzt seit Beginn 2019, Januar 2019, meinen allerletzten Radiobeitrag gemacht habe und jetzt wirklich nur noch Streams und YouTube-Videos hauptberuflich mache. Und das war ein Schritt in Etappen. Das ging immer mehr. Also ich habe die ersten Jahre, als ich damit angefangen habe, ganz schnell Spaß dran gehabt, habe ich immer mehr reingestürzt und wahnsinnig viel Zeit auch rein entwickelt, einen großen Ehrgeiz entwickelt. Jetzt aber weniger so ein Ehrgeiz von wegen, ja, ich mache da sicher irgendwann mal einen Beruf drauf und Radio AD, ich habe da keine Lust mehr drauf, sondern mehr so Feuer und Flamme sein für diese Art von Formaten und diese Art von Arbeiten, Dinge machen, andere Leute erreichen, die sofort darauf reagieren auch. Das ist ja beim Radio ganz anders. Du machst eine Radiosendung und vielleicht bekommst du irgendwann mal eine E-Mail oder einen Brief aus der Redaktion mehrere Tage später, da sagen die, hey, wir haben einen Hörerkommentar gehabt, magst du da mal reinschauen oder vielleicht was zurückschreiben? Das ist der ganze Kontakt zu den Radiohörern. Das ist mau. Selbst wenn dort eine Umfrage gemacht wird und die Leute sagen beim Radio, rufen sie an und diskutieren sie mit, das sind immer relativ wenig Leute, die sich da melden. Das denkt man meistens so gar nicht. Und das ist natürlich komplett anders, wenn man YouTube-Videos macht und noch viel mehr anders, wenn man einen Twitch-Stream hat. Und diese direkte Interaktion mit Leuten, das hat mir halt unheimlich viel Spaß gemacht. Und daher kam dann vor allem der Ehrgeiz, mehr und mehr zu machen. Und du merkst, mittlerweile kann ich Leute ohne Punkt und Komma zutexten. Also das
ist fantastisch, ne? Ja. Ich war zwischendurch auch mal in der Küche, ich war gar nicht hier.
Genau. Und das hat sich entwickelt. Ich hoffe, es ist sozialverträglich. Ne? Also meine Liebste hat ja manchmal leichte Probleme mit, manchmal, wenn sie den Eindruck hat, im Privatleben beginne ich sie zuzutexten, dann sagt sie, oh, da kommt wieder ein YouTuber bei dir raus, hör auf damit, das bist du nicht wirklich.
Ach, das ist ja, guck mal, das ist eine spannende Beobachtung, die ist mir auch tatsächlich gestern erst wieder passiert. Ich habe ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe das so tatsächlich noch gar nicht jetzt gewusst, dass das bei dir ein so langer Prozess war, dass du 2019 zuletzt deinen Radiobeitrag gemacht hast, in meiner Welt, also in meiner, ich recherche mal nicht zu viel, ich möchte ja auch ein bisschen im Gespräch was dazu lernen, Welt, habe ich nämlich so als Wissen mir abgespeichert oder auch vielmehr als Vermutung, da gab es offenbar mehr oder weniger mal so einen Wendepunkt und vor einigen Jahren war der dann wohl und dann hast du angefangen, dich um YouTube und Twitch zu kümmern und da war natürlich die Frage, das ist ja ein riesengroßes Risiko. Und zu diesem Eindruck gekommen bin, da er offensichtlich falsch war, weil du sowas von souverän und entspannt diese Twitch-Sendung durchmoderierst und durchgestaltest, dass man gar nicht anders kann, als den Eindruck zu bekommen, der macht das halt auch einfach schon seit er 12 Jahre alt ist. So. Also das meine ich ganz ernst und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum Leute dir auch so gerne zuschauen. Da gibt es ja noch etliche andere Gründe, aber ich glaube, das ist einer. Man kommt zu dir in diesen Twitch-Stream rein und fühlt sich direkt nach Sonntagnachmittag, aber auf die gute Art und Weise. Das ist so, da kommt dann jemand, der stellt irgendwo am Kakao hin, ein Kaminfeuer lodert, du sitzt dann da als Zuschauer und fühlst dich so richtig so umgarnt, so, weißt du, so wohlfühlig. Und das ist was glaube ich, ganz viel mit Ausstrahlung und Wohlfühlen beim Streaming zu tun hat. Und das können gar nicht mal so viele. Und ich glaube, das ist so eine ganz große Qualität, die mich dann und viele andere, glaube ich, auch vermuten lässt, dass du das einfach schon super lange quasi hauptberuflich machst. Aber das stimmt ja gar nicht.
Stimmt bedingt. Also es ist nicht komplett falsch, aber also ich habe diesen Wandel zum hauptberuflich machen. Erstmal vielen Dank, das ist total lieb, wie du das beschreibst. Und das ist tatsächlich das, wie ich hoffe, dass ich auch rüberkomme. Und anscheinend funktioniert es auch. Also diesen Wandel zum hauptberuflich machen, der kam in Etappen. Es ist ein Risiko, das hast du gerade gesagt. Also wenn man nach 30 Jahren Radio machen, ich habe jetzt nicht große Karriere gemacht, ich war immer Freiberufler, aber ich hatte ein solides, festes Auskommen und das ist für freie Medienmacher ja keineswegs eine Selbstverständlichkeit, wie man jetzt in der Corona-Krise auch merkt, wie viele Leute, Festangestellte, vor allem aber auch Freiberufler, jetzt vor die Tür gesetzt werden, Auftragsvolumen eingekürzt werden. Das ist ja sehr, sehr krass, ne? Und ich hatte doch ein solides, regelmäßiges Einkommen, Auskommen. Ich hatte meine Nische. Ich wurde als ein erfahrener Mitarbeiter von meinen Stammredaktionen mit offenen Armen empfangen und ich musste auch nur bedingt akquirieren. Ich bekam immer wieder Aufträge rein, weil ich da so lange gearbeitet hatte. Also es war eine Wohlfühlzone auf jeden Fall. Und ich habe dann halt angefangen, diese YouTube, zunächst mehr YouTube und dann Twitch Sachen zu machen und habe da aber so viel Zeit reingesteckt, dass es im Prinzip wie zwei Jobs nebeneinander waren. Die Audiogeschichte und dann nochmal so viel Zeit reingesteckt und YouTube und Twitch. Etwas weniger natürlich fürs Radio, weil ich bin ja nur ein Mensch, ich kann mich nicht klonen. Aber das war lange Zeit erstmal meine einzige Einnahmequelle für vielleicht, ich weiß nicht, 2 Jahre oder so über den Daumen. Dann kam relativ früh, ich glaube nach einem Jahr oder so, die ersten kleineren Einnahmen rein. Jetzt meine ich gar nicht so die YouTube-Werbeeinnahmen, die sind nämlich wirklich gar nicht so groß. Sondern was am Anfang bei mir eine große Rolle gespielt hat, mittlerweile etwas weniger, das ist das Sponsoring von Herstellern, weil die Publisher oder bisweilen Entwicklerstudios händeringend suchen nach sogenannten Influencern, die ihnen mit der Verlässlichkeit mit denen man so verlässlich zusammenarbeiten kann wie mit den Spielejournalisten bislang, die einem aber andererseits die Tür aufmachen zu dieser Welt YouTube und Twitch. Und das ist von Publisher-Seite aus, reagiert man sehr dankbar darauf, wenn man halt mit Leuten wie mir zu tun hat, die zwar jetzt nicht das Rad neu erfinden oder die totalen Genies sind oder irgendwas in der Art, aber die einfach so so ganz grundsätzliche handwerkliche Dinge im Umgang mit anderen Menschen haben, wie ich war ja viele Jahre selbstständiger, Rechnungen schreiben können, Absprachen treffen, Absprachen einhalten. Wenn man mit jemand gesprochen hat, nachher eine kurze E-Mail schreiben mit 2, 3 Sätzen, was man gerade besprochen hat. So ein paar harmlose kleine Basics. Wenn man ein Video macht, vorneweg sagen, wie das Spiel eigentlich heißt, wann es rauskommt, auf welchen Plattformen es erscheint, das Genre benennen, also so mit Wasser kochen, aber das ist ja leider gar nicht so weit verbreitet auf YouTube und auf Twitch. So ganz simple Geschichten im journalistischen Handwerk, die wirklich ganz, ganz einfach nur sind. Das ist nicht sensationell, wenn man sowas beherrscht. Aber das fehlt oft. Und deshalb hatte ich relativ früh auch gesponserte Aufträge reinbekommen. Und da habe ich erstmals erfahren, hey, da kann man ja auch Geld mit verdienen. Das war mir vorher gar nicht so klar. Also wenn mir am Anfang jemand gesagt hatte, du hast ein neues Hobby entdeckt und in ein paar Jahren ist das dein neuer Beruf und du machst kein Radio mehr. Ich hätte gedacht, ich werde verarscht, aufs Glatteis geführt, das ist Sci-Fi. Das hätte ich nie für möglich gehalten, ne? Aber allmählich kamen so Aufträge rein und allmählich bekam ich damit auch den Spielraum, Radio zu reduzieren. Und das habe ich in mehreren Etappen gemacht und immer etwas später, als es schon möglich gewesen wäre. Also ich habe das sehr vorsichtig gemacht. Und ein Schlüsselmoment war, Gamescom entweder 2015 oder 2016. Ich glaube 2016, als mir damals die Leute von Genau, das war damals Eurovideo. Zwei Leute, die da mitgearbeitet haben, die mittlerweile zu THQ Nordic gewechselt sind, zu einem Publisher. Der Jan Bienzmeier und der Florian Emmerich. Da habe ich auf der Gamescom mit denen abgemacht, ich betreue jetzt mal für die gegen Geld und mit Budget aufwendig die Zwerge. Dieses Echtzeitstrategie-Rollenspiel von King Art Games in Bremen, was mittlerweile auch erschienen ist. Bin dann mehrfach zu denen hingefahren, habe mit den Entwicklern zusammen Video-Specials aufgenommen, habe mal ein Event für die organisiert, wo ich den Fans vor Ort hingebracht habe, die mit den Entwicklern zusammen gespielt haben, ihre Eindrücke geschildert haben, Streams und so weiter und so fort. Und das war das erste Mal, dass ich ein größeres Budget bekommen hatte für einen längeren Zeitraum und dann gesagt habe, ich werde jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr, ein Monat, zwei, also eigentlich überschaubar, gar kein Radio machen. Ich kümmere mich nur darum. Und da habe ich gemerkt, das war so eine ganz große Etappe. Es könnte tatsächlich wirklich funktionieren. Dann habe ich es immer mehr ausgedehnt. Ich mache mittlerweile Patreon, das läuft auch sehr gut, also diese Crowdfunding-Seite. Und arbeite mit einem Key-Reseller zusammen, mit Games Planet, die allerdings nicht grauer Markt sind, sondern die mit offizieller Vertriebspartner sind, auch von Publishern. Also die wirklich an die Keys legal rankommen und die direkt von den Herstellern einkaufen. Das ist auch ein regelmäßig gutes Einkommen, was reinkommt. Und mittlerweile mache ich auch Twitch, also sogenannter Twitch-Partner, also mit Vertrag und mit der Möglichkeit, darüber auch Geld zu verdienen. Und in der Summe von all dem ist das auch besser, als ich vorher zu Radiozeiten verdient habe und habe dann unterm Strich auch alles richtig gemacht. Es macht mir jetzt viel mehr Spaß als vorher. Ich bin auch mein eigener Herr. Ich kann machen, was ich will. Ich kann Formate mir ausdenken. Sowas wie das, was du eben geschildert hast. Anderthalb Stunden live mit einem Gesprächspartner durch improvisieren. Oder zu sagen, hey, ich mache morgen einen Livestream zum Spiel XY. Ich habe gerade einen Preview-Key bekommen, will ich unbedingt machen. Das wäre zu Radiozeiten nicht möglich gewesen. Jede Idee, die ich da hatte, musste ich erstmal pitchen bei der Redaktion und die dafür begeistern. Und alles wurde mir abgenommen, wie es ja im Journalistendeutsch heißt. Also jemand anders guckt rüber, im Idealfall wird nur ein Haken dahinter gemacht, manchmal werden Dinge auch umgeschrieben. Das ist ja komplett anders. Ich kann machen, was ich will und ich habe außerdem noch das direkte und sofortige Feedback der Leute, der Zuschauer und der Leser, was auch immer. Und das ist glorreich, das gefällt mir total. Ich war beruflich noch nie so glücklich wie in diesen Jahren jetzt. Das ist ganz, ganz glorreich.
Ach schön, das freut mich ja. Also das freut mich ja wirklich sehr. Wobei mir da eine Frage die ganze Zeit schon immer im Hinterkopf brummt und das muss ich jetzt auch einfach mal fragen. Es kann aber doch gleichzeitig nicht einfach für dich gewesen sein, das nehme ich jetzt einfach mal an, nach so langer Zeit, den Titel Journalist mehr oder weniger an den Nagel hängen zu müssen, weil wenn du dann quasi diesen Schritt in die Spielebranche gemacht hast, beziehungsweise dich dann mit diesen Publishern und so ausgetauscht hast und dann gesagt hast, so, du kriegst ja jetzt ein Budget dafür für einen bestimmten Auftrag und bewirbst im Grunde ja dieses Spiel jetzt in dem Fall die Zwerge. Das stelle ich mir jetzt nicht als einfachen Schritt vor für jemanden, der so lange Zeit sich selbst als Journalist wahrgenommen hat und als Journalist gearbeitet hat. Kannst du dich da noch erinnern? Gab es da irgendwie einen, weiß ich nicht, inneren Konflikt von dir oder wie sah das aus?
Anfangs ja. Ich kann mich nicht im Detail daran erinnern, aber ich erinnere mich noch an das ungute Gefühl, weil es im Journalismus ja wichtig ist, PR und Journalismus zu trennen. So war es zumindest, bis jetzt im Internetzeitalter in den letzten Jahren die Grenzen immer mehr verwischen. Das muss mich jetzt selber einbremsen, weil ich würde jetzt fast in irgendwas in der Art abziehen, wie was ich bei anderen Leuten ganz schrecklich finde, wenn die sagen, hey, ich weiß, ich mache was ganz Unanständiges, aber die anderen, die machen das auch, dann darf ich auch. Die laufen ohne Maske rum, dann kann ich mir das auch rausnehmen. Mhm, ne? Also, aber es sind so zwei Sachen. Das eine ist, dass ich relativ früh gemerkt habe, wenn ich wirklich mich professionalisieren will, als ein relativ kleiner YouTuber, der eine Nische besetzt, und wenn ich davon leben will beruflich, dann brauche ich Sponsoring. Das war am Anfang so. Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile könnte ich komplett jetzt Sponsoring rausnehmen und sagen, ich nehme nur die anderen Quellen, kein Problem. Das wäre, wäre ich trotzdem noch in der Pluszone. Das wäre gar kein Problem. Aber zu Beginn wäre es ohne das Sponsoring nicht möglich gewesen. Und das ist eine Sache. Die andere Sache ist, lass mich nicht lügen, aber ich bilde mir ein, dass mir entweder noch niemals, mir fällt im Augenblick keine Situation ein, dass mir mal von einem Hersteller ein Video oder ein Stream abgenommen worden ist. Also, dass sich da wirklich jemand sagt, hey, du darfst das erst veröffentlichen, wenn wir uns das angeguckt haben. Ich weiß von Agenturen, mit denen ich mitunter zusammengearbeitet habe, dass das oft geschieht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, mir fällt bei mir keine Situation ein, wo es so war. Und das heißt, die Leute haben ja quasi einen Blankoscheck gegeben im doppelten Sinn und haben gesagt, hier, Geld kommt, mach dein Ding so, wie du es sonst auch machst. Zeig das Spiel. Du musst doch nicht sagen, das ist toll. Zeig das Spiel. Und die Leute, wir vertrauen unserem Produkt. Du erreichst die Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn die das Spiel bei dir sehen, dann ist es möglich, dass sie das kaufen. Du kannst das gut zeigen, du kannst das gut rüberbringen. Die Leute verstehen das, wenn du das Spiel zeigst. Ne? Ja. Das heißt, ich wüsste nicht, dass mir jemals einer gesagt hatte, du musst jetzt darin bitte den Satz unterbringen, das ist ein tolles Spiel. So funktioniert das auch bei Influencern. Ich weiß nicht, wie das ist bei Instagram-Leuten, aber ich habe das so persönlich nicht erlebt bislang. Aber ein ungutes Gefühl hatte ich am Anfang trotzdem, weil mir klar war, zumindest was Spiele betrifft, was digitale Games betrifft, kann ich danach diese nicht mehr journalistisch vorstellen. Und das ist mir auch wichtig. Ich hatte zuletzt mehr zwei gemeinsame Livestreams mit dem Jörg Langer, dem Gründer und Chef von Gamers Global, von diesem Online-Spiele-Magazin. Da haben wir viel über diesen Punkt gemeinsam diskutiert, weil Jörg und sein Spielemagazin kommen aus dem Journalismus und bringen mittlerweile Let's-Play-Formate drin unter. Das heißt, die verändern sich. Ich sehe auch eine Veränderung bei Magazinen wie der GameStar zum Beispiel, die sehr oft auch gesponserten Content drin haben, der in der Ecke ganz klein mit Werbung gekennzeichnet wird. Ich sehe bei mir selber, dass ich Formate drin habe, die bezahlt sind. Das ist die Minderheit, und andere, die nicht bezahlt sind. Ich sehe Formate, die haben was, die muten an wie ein normales Let's Play, und andere, die muten mehr an wie ein journalistisch geprägtes Tutorial. Und andere Formate wie den Talk, den du eben erwähnt hast, der irgendwo im Grenzbereich ist zwischen was Journalistischem und einem Live-Event. Das heißt, es gibt eine Mischung von allem Möglichen bei diesen neuen Medien. Von bezahltem Content, von nicht bezahltem, von sogenanntem journalistischen und sogenanntem, der mehr Unterhaltung ist. Ich selber trete, das war im Gespräch mit dem Jörg, so, der hat mich dann als Journalist angesprochen und ich habe dann gesagt, das bin ich nicht mehr. Ich habe als Journalist gearbeitet 30 Jahre lang, aber das, was ich jetzt mache, ich habe nicht mehr den Beruf der Journalisten. Das ist das nicht. Ich habe selber Ansprüche an Journalismus, zum Beispiel keine Vermengung von Werbung oder von gesponserten Inhalten und nicht gesponserten Inhalten. Und diese Ansprüche verletze ich selber. Deshalb kann ich nicht sagen, das, was ich mache, ist Journalismus. Formate sind journalistisch geprägt, auch allein aufgrund meiner Sozialisierung. Aber es ist kein Journalismus. Ne? Das ist mir auch selber wichtig, weil ich damit mich schützend stelle vor Journalisten. Und ich will nicht den Eindruck erwecken, ich mache jetzt sowas jetzt noch. Ne?
Ja, ich verstehe, das ist eine sehr spannende Antwort auf diese Frage, denn die geht so in zwei Richtungen, die mich auch lange beschäftigen. Also zum einen, klar, da sind wir uns ja beide wohl einig, diese Arbeit, die du da machst, die würde man im ursprünglichen Wortsinn nicht als Journalismus bezeichnen. Aber wenn man das Ganze mal im Kontext des Spielejournalismus sieht, der, finde ich, nochmal so eine besondere Rolle einnimmt, dann in meinen Augen unterscheidet sich das, was du machst, kaum von dem, was eine große Spielredaktion in Deutschland macht oder was alle großen Spielredaktionen in Deutschland machen, nämlich dieses Nebeneinander von redaktionellen Inhalten und Inhalten, die aus irgendeiner Art und Weise finanziert oder, wie du es auch gesagt hast, gesponsert werden aus der Branche, von Publishern, von Entwicklern. Und deswegen verstehe ich dann auch nicht, wenn Spielejournalisten, und das sage ich jetzt ganz explizit, Spielejournalisten und nicht Journalisten, sich dann so ein bisschen naserümpfend vor das Twitch-Logo stellen und sagen, naja, also das sind ja Influencer, die machen ja keinen Journalismus. Dann frage ich mich, als jemand, der jetzt in dieser Wohlfühlsituation ist, aus dieser Maschine raus zu sein als Selbstständiger, naja, aber ihr seid ja auch nicht besser. Also wenn ich auf irgendeine der größeren Spielseiten gehe, da sind die Chancen hoch, auf der Startseite irgendwo, wie du es ja auch angesprochen hast, einen Sponsoring-Abteil zu sehen, einen Banner, wo es heißt, ja, keine Ahnung, hier wurden uns nicht nur Spiele zur Verfügung gestellt, sondern auch irgendwie exklusive Interviews, die alles andere als kritisch sind, wie sich dann herausstellt. Oder wir stellen sogar Redakteure als Moderatoren ab für ein gesponsertes Format, wo man sich ja auch fragen sollte, das ist doch schon längst weit hinweg vom Journalismus. Und da, das finde ich nämlich dann eben auch, was du sagst, da fehlt mir dann diese Nuance von Spielejournalisten, die sich immer noch so ein bisschen naserümpfend hinstellen und sagen, naja, was wir machen, ist richtiger Journalismus, wo ich mir denke, nö, ihr seid also im Grunde auch Influencer, was gar nicht jetzt abwertend gemeint ist, aber das soll mal klarstellen, dieses journalistische Arbeiten, das wird schon lange nicht mehr von vielen Redaktionen so verfolgt, wie man es verfolgen könnte.
Ja, also sehe ich im Prinzip auch so. Also die Grenzen verwischen. Das Pikante ist, um das mal einzuflechten, es gibt ja von den Landesmedienanstalten einen Leitfaden dafür, wie gesponserte Inhalte zu kennzeichnen sind. Mhm. Und dieser Leitfaden bezieht sich auf sogenannte Influencer, also auf Instagram, YouTube, Twitch-Leute und nicht auf spielejournalistische Medien, die aber auch mittlerweile gesponserte Inhalte haben. Das heißt, für die Twitch-Streamer, für die YouTube-Macher und so weiter, die Instagrammer, gibt es detaillierte Handlungsanreichungen, wann man was wie zu kennzeichnen hat. Im Bild oder mit Hashtags, wie das zu machen ist, wo das ist, vorne, hinten, in welcher Weise, wie lange. Das ist alles detailliert geregelt. Andererseits sehe ich spielejournalistische Medien, die selber mittlerweile gesponserten Content haben, Livestreams, Videos, auf der Portalseite angepinnte kurze Widgets, also Bilder, Module, die weiterleiten auf einen gesponserten Content, der weiter hinten auf den Webseiten drauf ist. Und die sind dann manchmal gekennzeichnet, manchmal nicht und fast niemals so gekennzeichnet, wie es dieser Leitfaden vorsieht. Aber die fühlen sich halt nicht angesprochen. Und die Landesmedienanstalten, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber mir persönlich ist kein Fall bekannt, der mir mal irgendwie zugetragen worden wäre oder den ich irgendwo gehört oder gelesen hätte, dass ein Spielermagazin Ärger gehabt hätte mit den Landesmedienanstalten in Bezug auf das. Und da stehe ich auch daneben und denke, nee, meine Güte, das ist ja irgendwie kaum nachvollziehbar. Wobei ich auch klar sagen möchte, das ist jetzt von meiner Seite, ich bin meilenweit davon entfernt, Spielerjournalisten also Bashing den gegenüber zu betreiben. Meilenweit, weil ich persönlich komme ja aus dem Journalismus und ich persönlich finde auch, dass die überwältigende Mehrheit der Inhalte in spielerjournalistischen Medien qualitativ besser ist als das, was man bei den Social-Media-Geschichten sieht, also auf YouTube oder auf Twitch, die von reinen Leuten gemacht werden, die wirklich nur das machen. Also ich finde die Arbeit der meisten Spielermagazine ist im Schnitt qualitativ deutlich hochwertiger als das, was Streamer oder Let's Player abliefern. Was die Information betrifft, nicht unbedingt was die Unterhaltung betrifft, aber die Vermittlung von Fakten, Aufzählen, von Service-Elementen, zu zeigen, was ist im Spiel drin, für welche Zielgruppe es ist geeignet, den Leuten Infos zu liefern. Das ist ein Unterschied. Was mich total fuchst, es fuchst mich tatsächlich, das sind vergiftete Komplimente, die ich zum Beispiel oft bekomme von Zuschauern, die sagen, hey, bei dir kann man wenigstens noch zugucken, du bist nicht so wie diese Spielejournalisten zum Beispiel. Alles Müll, was die schreiben, die sind doch gekauft oder die machen doch nur noch so einen Mist, die sind entfernt von uns Spielern und bei dir gucke ich gerne zu. Ich bin natürlich empfänglich für Komplimente, aber manche sind wirklich vergiftete Komplimente, weil da mitschwingt, dass Spielejournalisten herabgewürdigt werden, so wie es ja allgemein in der Gesellschaft mittlerweile Mode ist. Das ist, man kann den Leuten ja nach dem Mund reden. Man muss nur sagen, ich mag keine Journalisten und schon sind die Leute voll des Lobens. Also die Beliebtheits- und Seriositätswerte des Berufes Journalismus sind ja in den letzten Jahren kontinuierlich den Bach runtergegangen. Und weil ich aus dem Journalismus komme, kann ich mich da überhaupt nicht darüber freuen. 0,0. Ja. Das ist nicht ein Funken Schadenfreude bei mir. Überhaupt nicht. Und ich habe auch schon viele, ganz oft meinen Leuten bei Streams zum Beispiel gesagt, und dass ich wirklich Respekt habe vor der Arbeit von Spielejournalisten. Und ich kann aber auch verstehen, dass die aus wirtschaftlichen Gründen, genau wie ich auch, bisweilen gesponserte Inhalte reinbringen. Dass die, wie du gerade gesagt hast, Moderatoren abstellen, Events machen. Ich habe in Einzelfällen war ich auch bei solchen Events schon beteiligt. Wenn die GameStar zum Beispiel, war ich bei mehreren Events beteiligt, wo die ein Honorar, ein Budget bekommen haben von einem Publisher. Und dann war ich als Experte für dieses Spiel irgendwann mit dabei. Und ich habe mich da niemals fehl am Platze gefühlt und fand das alles okay. Wenn ich sowas sage wie eben, ich wünsche mir, dass auch sowas deutlicher gekennzeichnet werden müsste, dann ist das kein Appell gegenüber der GameStar oder diesen Medien, das freiwillig zu machen, sondern ein Appell gegenüber den Landesmedienanstalten, dass die diese Regularien, diese Regeln auch jetzt für die Spielejournalisten anwenden oder für deren Portale und nicht nur für Twitcher und YouTuber.
Ja, das wäre ja auch nur folgerichtig und logisch. Das hast du ja ganz schön beschrieben. Und ich muss mich dem auch anschließen. Also ich lasse das weiterhin so im Raum stehen. Ich glaube, da kann man ja auch kaum sagen, dass das falsch sei, dass eben viele Dinge einfach ungenügend gekennzeichnet sind und vor allem dieses Selbstverständnis als Spielejournalist, als Journalist manchmal einfach rein von der Definition her nicht zutreffend ist. Zum anderen aber, und ich arbeite ja noch mit einigen dieser Redaktionen weiterhin zusammen, das hat ja einen Grund, sind diese Leute, genau wie du beschrieben hast, in vielen Fällen so unglaublich kompetent und die haben diese Fähigkeit, die du als Journalist brauchst, komplexe Sachverhalte aufzuschreiben, Dinge in Kontext zu setzen, auch zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen aus der Branche. Das sind ja alles Dinge, die gibt es ja weiterhin. Und da gibt es wirklich schöne Reportagen, schöne Artikel, auch wichtige Artikel. Und das finde ich dann, das ist immer wieder diese schöne Seite daran. Auf der anderen Seite, um das quasi noch komplett abzurunden mit Eindrücken aus meinem eigenen Berufsalltag, merke ich, und das ist das, was mich dann fuchsig macht, dass Pitches, also Themenvorschläge direkt im Vorfeld noch in der Konzeptionsphase abgeblockt werden, weil sie entgegen einer bestimmten Vorstellung laufen, wie man mit bestimmten Publishern gerade in einer Beziehung steht. Also wenn es vor allem kritische Textvorschläge sind, Reportagen zu bestimmten Problemen in der Spielebranche, dann bekomme ich immer wieder überraschend explizit als Antwort, das können wir nicht machen, weil der Publisher dann hier und da sich meldet und das nicht zu unserem Standing mit diesem Publisher passt. Und das ist halt, finde ich, schwierig, weil es dann schon direkt im Vorfeld wichtige Themen ausfiltert, nur weil sie eben nicht in dieses Beziehungsgefüge passen. Und da kommen wir wieder an so einen Punkt, wo ich sage, schwierig. Das ist auch wieder nicht Journalismus, sondern Public Relations.
Das wusste ich nicht. Das habe ich selber noch nie so gehört. Und wenn du das erlebt hast, dann finde ich das verblüffend und erschreckend. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Ich selber war noch nie in der Situation, dass ich... Also ich war bislang noch nie in so einer Situation, aber ich pitche auch immer nur vor mir selber. Ich habe keinen Dritten, für den ich pitchen muss, ne?
Ja, genau. Also, und wie gesagt, um auch das nochmal abzurunden, du merkst, es ist ja, oder die Leute da draußen merken es ja auch, es ist ein komplexes Thema, wo man immer etwas abwägen muss, wo man nicht einfach sagen kann, das sind die Bösen oder das sind die Guten. Ich habe ja selber als fester Redakteur gearbeitet und weiß, in welchen Gefügen die sich befinden und was für Druck da herrscht und wie man suchen muss nach Möglichkeiten, diese riesengroßen Redaktionen irgendwie zu ernähren und über Wasser zu halten. Deswegen, das ergibt ja völlig Sinn, aber was mich da halt einfach nur stört, ist dann, dass man sich trotzdem in ausgewählten Fällen, wenn es eben passt, sich hinstellt als Journalist, der besser ist als jemand, der auf Twitch streamt. Und da sehe ich halt, das ergibt halt gar keinen Sinn. Das ist einfach nur frech. Das ist so, ja, das ist so ein Selbstverständnis des Berufs, der an der Realität vorbeigeht. Und das ist halt so, finde ich schwierig. Und das ist halt auch so ein Grund, warum ich hier dieses Okay Cool zum Beispiel ins Leben gerufen habe, weil ich hier, genauso wie du es ja mit deinem Twitch-Kanal ähnlich hast, eine Plattform mir selber schaffe, wo nur ich mein eigener Chef bin und wo ich der Einzige bin, der sich vor mir selbst quasi verantworten muss. Und wenn ich dann irgendwas schreiben oder veröffentlichen sollte, wo ein Publisher sauer mit ist, dann kann ich mich direkt mit dem auseinandersetzen und habe nicht irgendwie Sorge, dass jetzt um alle Ecken irgendwie ein Artikel von mir verschwindet oder da irgendjemand böse auf mich ist oder so. Das ist halt dieser Vorteil, der dann so eine eigene Plattform bieten kann.
Ja, ich finde das total angenehm. Wenn man machen kann, was man will, das ist ja fast schon paradiesisch. Wir sind Kreative und wir müssen uns vor niemand rechtfertigen. Wir müssen uns höchstens dafür rechtfertigen, kommt dabei genug Geld rein. Aber wir haben ja auch, du und ich, im Gegensatz zu den Spielemagazinen, du hast es gerade schon angesprochen, deutlich geringere Unkosten. Also ich habe keine Arbeitsplätze bislang geschaffen. Ich arbeite von zu Hause aus. Ich habe keine Büroräume angemietet. Ich habe Geld investiert in meine Technik. Ich habe meine Kamera gekauft und Mikro- und Lichtequipment. Meinen PC habe ich mir nicht kaufen müssen. Den habe ich von einem Hersteller gesponsert bekommen. Und ansonsten, ich habe sehr, sehr geringe Ausgaben zum Erschrecken meines Steuerberaters. Der findet das nicht so schön, aber es ist halt so. Und das gibt mir dann große, große Freiheiten. Ne? Und was in meinem Fall noch sehr wichtig ist, ich habe mich auf der Einnahmenseite breit aufgestellt. Wenn mir einer meiner Einnahmequellen wegbrechen würde, von einem Tag auf den nächsten, dann würden die anderen mich auffangen. Das ist sehr, sehr angenehm. Und ich habe vor allem das große Glück, das ist kein Glück. Jetzt muss ich doch jetzt strafe ich mich selber lügen. Ich hatte eben noch behauptet, ich hätte kein Konzept verfolgt. Ja und nein. Weil ich hatte irgendwann mal vor drei, vier Jahren, da habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, Mensch, du brauchst ein inhaltliches Konzept für das, was du machst. Also Bislang habe ich mehr so nach Lust und Laune gemacht, weil der Standardspruch ist, wenn man mit anderen Streamern oder YouTubern so zusammen ist, dann geben die immer in die Standardempfehlung, mach das, worauf du Spaß hast. Dann klappt das schon. Dann bekommst du den Zuschauer und alles wird gut. Mach das, worauf du Spaß machst. Dann bist du authentisch. Sehr authentisch und hab Spaß. Und das sind ja so Ratschläge, mit denen man erfolgreich zum Beispiel einen Kindergeburtstag gestalten kann. Aber bei der Medienplattform, da bin ich sehr skeptisch. Und dann habe ich mich vor ein paar Jahren mal hingesetzt und habe überlegt, was kann ich, was klappt gut, was läuft und wie kann ich das zusammenbringen zu einem Konzept, mit dem ich auch Wachstum generiere, konstant coole Inhalte produzieren kann und immer mehr Leute erreiche. Das war in meinem Fall die Kombination von einem speziellen Segment im Genre, nämlich Strategiespiele, Aufbau und Strategiespiele für die technische Plattform PC mit einem besonderen Fokus rundenbasiert, aber nicht nur. Das, also dieses schmale Segment, dieses schmale Spielesegment, das gekoppelt mit Previews. Das heißt wirklich vor Release eines Spieles Versionen sich holen und die vorstellen. Und ich hatte da schon ganz gute Kontakte. Ich wusste, ich schaffe das. Und das gekoppelt wiederum mit dem, wo ich herkomme beruflich, nämlich dem Journalismus und dass ich das mehr als andere infolastig gestalte. Dass ich Leute zwar ein bisschen schon bespaße und unterhalte, dass ich Infotainment mache, aber halt nicht nur Entertainment. Und diese Kombination, die habe ich dann irgendwann konsequent durchgezogen. Das heißt, ich habe mich wirklich selber diszipliniert. Ich habe immer jedes einzelne Format, jede Idee, die ich hatte, vor mir selber gepitcht und habe mir gesagt, passt das in dieses Konzept? Und das habe ich diszipliniert durchgezogen. Also nichts davon wegen, mach du, worauf du Spaß hast. Da kommt gerade, du hast doch vor 10 Jahren gerne Shooter gespielt. Da kommt gerade ein cooler Shooter-Key rein und den ersten Teil, den hast du damals gerne gespielt. Zeig das doch, du hast Spaß dabei. Habe ich nicht gemacht. Alle diese Dinge verkniffen. Wirklich dieses Konzept durchgezogen. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Und darüber kam ich, um den Bogen zu schließen, an die Zielgruppe ran, die mich jetzt annähert und die mir hilft. Das ist nämlich eine Gruppe von Spielern, die genau an diesem Segment interessiert sind, die zu mir kommen, weil sie Informationen haben wollen für Spiele, die demnächst rauskommen. Also wenn ein Spiel rauskommt, das Aufbaustrategiespiel für den PC ist, gehen viele Leute bei mir gucken, hat dieser Writing Bull, hat der WB schon was dazu gemacht oder macht er es demnächst? Und die Leute, die bei mir kamen, dieses Segment, das zieht eher ältere Leute an und diese Preview-Geschichten ziehen halt Leute an, die kaufen wollen. Und das passte gut, das hat sich zusammengefügt und jetzt habe ich halt eine Zielgruppe, wie es im Marketing-Sprech heißt, von Leuten ab 25 etwa bis Ende 50, viele in meinem Alter, teilweise älter, die wirklich fast alle berufstätig, viele erstaunlich gut verdienend, die zu mir hinkommen, teilweise um sich unterhalten zu lassen, teilweise aber auch um Geld auszugeben. Und das ist eine sehr komfortable Situation, weil ich über diese Games Planet Affiliate Links, über die Sponsoring Deals mit den Herstellern gut Einnahmen darüber generieren kann und zusätzlich noch, weil ich eine sehr treue Community aufgebaut habe, viel Patreon-Geld reinbekomme. Das ist auch kein Geheimnis, wie viel das ist. Das sieht man auf der Seite. Das sind etwa 2.500 Dollar, die jeden Monat reinkommen. Was für so ein Vince, es ist ja ein Vince-Medium, was ich habe. Ich habe irgendwie, ich glaube, 43.000 Abonnenten auf YouTube und 1.300, 1.400 Twitch-Follower. Dafür sind 2.500 US-Dollar auf Patreon. Das ist gigantisch. Das ist unfassbar viel im Verhältnis zu diesen winzig, relativ kleinen Followerzahlen, die ich habe. Und halt die Twitch-Gelder, die dann auch reinkommen. Und das alles fügt sich so zusammen, dass ich sagen kann, ich führe ein finanziell sorgenfreies Leben, habe viel Spaß dabei und im Augenblick ist die Welt heil. Im Augenblick. Andererseits, ich weiß, aber da ist jeder Einzelne, die uns zuhört, in genau derselben Situation. Wir alle wissen nicht, was ist in einem Jahr, was ist in 2 Jahren, was ist in 3 Jahren. Diese ganze Medienwelt, YouTube und Twitch, verändert sich in einem unfassbaren Tempo. Die Welt drumherum verändert sich noch schneller, aber unsere Welt der Medienmacher, das ist atemberaubend. Weiß ich, weißt du, wissen die Leute, die uns zuhören, ob es demnächst noch YouTube gibt, ob es Twitch gibt? Was ist, wenn die Virtual Reality Spiele mehr und mehr Bahn brechen? Werde ich ja mit einer Datenbrille sitzen? Werden irgendwann die Hersteller der Spiele sagen, wir brauchen diese Influencer und ihre Selbstständigkeit nicht mehr. Wir machen unsere eigenen Plattformen und stellen feste Leute ein, die für uns die Spiele vorstellen. Werden die Publisher mehr und mehr darauf setzen, ihre eigenen Verkaufs ihre eigenen Abo-Kanäle zu betreiben für ihr Sortiment von Spielen. Sowas wie Ubisoft oder andere das ja auch schon machen. Das heißt, wenn die Spiele nicht mehr als einzelne Keys verkaufen, sondern nur als Abo-Bundle, also quasi Netflix und Amazon und was ich weiß ich auch alles an Publisher gebunden, dann würden meine Games Planet Einnahmen eventuell wegfallen. Alles ist im Fluss, alles verändert sich in einem atemberaubenden Tempo und deshalb bin ich sehr froh, mich breit aufgestellt zu haben. Und ich bin heilfroh, dass ich so ein alter Sack bin, dass ich 57 bin. Im Ernst. Das ist einerseits natürlich traurig, weil ich weiß, das, was ich mache und was mir so viel Vergnügen bereitet, das werde ich jetzt, und niemand macht seine Sache irgendwie ewig lang. Aber als junger Mensch fühlt man sich halt unsterblich und man denkt, das macht man noch, es gibt kein Ende. Man blickt zum Horizont und man sieht kein Gebirge und keinen Abgrund. Man kann ewig weitermarschieren, denkt man. Und ich weiß halt, ich mache das nicht. Meine Zeit ist deutlich limitierter. Und das wiederum ist aber einerseits traurig, aber andererseits wirtschaftlich eine enorme Erleichterung. Mhm. Wenn ich jemand wäre mit Mitte, Ende 20 und ich hätte jetzt sowas aufgebaut wie das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, also eine wirtschaftliche Existenz, ich würde mir Sorgenfalten machen, wenn ich dieses Veränderungstempo sehe, weil ich wüsste nicht, ob ich in 10 Jahren mit dem, was ich mache, mich noch finanzieren kann. Da muss ich mir keine Sorgen drüber machen. Ich kann zweifelsfall in die Rente gehen.
Ja, da hast du jetzt Sorgen in mir selber wieder wachgekitzelt. Ich bin jetzt, nicht Mitte 20, aber nein, ist alles gut. Das ist ja gut, wenn man auf den Fingerspitzen und Zehenspitzen bleibt. Ich bin jetzt 30 und habe jetzt quasi erst das Gefühl nach 3 Jahren, dass ich die Selbstständigkeit so richtig verstanden habe. Mhm. Und dann gucke ich manchmal so auf meine eigene Belastung, die ich mir selbst mal wieder auflade, um einfach meine Arbeiten erledigen zu können, um auch mich selbst ernähren zu können, um wirtschaftlich tragfähig zu sein, dass ich mir denke, krass, du hast zwar gerade eine gute Balance erwischt, aber wie lange wird die wirklich halten und wie lange kannst du sowas machen und wann brauchst du dann wieder Urlaub? Und das führt mich nämlich zu so einer Frage, die mir eingefallen ist, als ich dir so zugehört habe, weil als du davon gesprochen hast, dass du nicht viele Ausgaben hast, was deinen Steuerberater immer sehr ärgert. Es gibt ja doch eine Währung, finde ich, die man dann doch regelmäßig ausgeben muss und zwar sogar reichlich und zwar, also doof es klingt, einfach Kraft, Energie, Kraft, die man aufwenden muss, um solche Streams zu leiten und zu leisten. Das weiß ich von mir selbst jetzt, alleine von Podcastaufnahmen, da merkt man danach direkt, das war auch eine Form von Arbeit, man fühlt sich so ein bisschen einfach so kurz so ein bisschen ausgepowert und ich weiß es auch von meinen eigenen Streams, ich meine, das ist nicht mit deinem Aufwand jetzt vergleichbar, wenn ich mich dann doch mal abends so 2-3 Stunden hinsetze und dann, keine Ahnung, irgend so einen Dungeon Crawler oder ein Rollenspiel spiele und dann selber auch viel erzähle, weil ich auch viel erzählen möchte, weil es mir Spaß macht, dann merke ich nach diesen 3 Stunden, wenn der Stream dann ausgeht, dass jetzt erstmal wirklich gerade die Luft raus ist und ich fühle mich dann sehr wie nach einem 8 Stunden Arbeitstag und ich glaube, die Gewohnheit hilft da auf jeden Fall, da so eine Art Stamina zu entwickeln, einen Stamina-Pool zu vergrößern, aber insgesamt und ultimativ, glaube ich, ist es doch so, dass man merkt, man zahlt hier drauf mit der eigenen Energie und Kraft und da will ich natürlich mal wissen, wie ist das bei dir? Kannst du das nachempfinden oder bist du einer von diesen seltenen Menschen, die sich in Menschenmengen und in dem Fall auch Twitch-Menschenmengen schmeißen und da ihre Energie rausziehen und gar nicht mehr wissen, wann sie eigentlich aufhören sollen?
Meinst du, es gibt solche Menschen?
Da bin ich eigentlich kenne sicher. Solche Menschen tatsächlich. Ich kenne solche Menschen, die gehen emotional kaputt, wenn sie nicht von Menschen umgeben sind. Ja. Die ziehen ihre Kraft daraus und die werden zu langsameren Menschen und zu unglücklichen Menschen, wenn sie tatsächlich für sich alleine sind. Das hat viele Gründe dann, aber die ziehen vor allem tatsächlich ihre Energie aus dem Interagieren mit anderen Leuten. Und die haben natürlich beim Streaming gewonnen.
Ja, das ist bei mir eine Mischung, weil einerseits ich kann sehr gut und viel am Stück alleine sein, Zeit mit mir verbringen und vermisse da auch nichts. Also ich, das war immer schon so. Also mir fällt das. Ich komme vom Niederrhein aus Mönchengladbach. Das sagt jetzt den meisten Leuten nichts. Also als Kind habe ich immer so, dass da hatten wir so in der Familie den Ausdruck, man brötscht herum, also man sitzt da und macht irgendwie so seinen Kack und das ist wie so eine Pfanne, in der man rumrührt und immer irgendwas versonnen reinkippt und vielleicht brennt es an, vielleicht auch nicht, man guckt nicht nach rechts und links, sowas kann ich ganz gut eigentlich, ne? Andererseits aber, das, was du gerade beschrieben hast, es ist natürlich, so ein Twitch-Stream lang zu machen, ich würde das vielleicht vergleichen mit, wenn man Leuten beim Umzug hilft. wenn man, das hat ja auch sowas Partyartiges, man geht irgendwo hin, hilft Leuten beim Umzug, man schleppt den ganzen Tag über Kisten, Treppen rauf, Treppen runter, zwischendurch wird ein Bierchen getrunken, eine Pizza gegessen, man steht zwischenzeitlich da und quatscht. Nachher geht man vielleicht nur ein Trinken. Abends kommt man dann nach Hause, fühlt jeden einzelnen Knochen, ist völlig fertig und kaputt und total happy und denkt sich dann, Mensch, warum kann ich das nicht jeden Tag haben? Aber merkt dann am nächsten Tag, ich kann es nicht jeden Tag haben, es geht nicht. So fühlen sich lange Twitch-Streams oft an. Es ist anstrengend, aber es ist nicht stressig. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es ist kein unangenehmer Stress, ne? Also etwas, was dich auslaugt. Aber es ist Arbeit und es kostet Energie. Und die Tatsache, dass es kein Stress ist, kann dich dazu verführen, dass du denkst, das kann ich ständig machen. Ich kann über meine Grenzen gehen, einen Twitch-Stream an den anderen dranhängen. Das wird schon irgendwie gut gehen. Und es klappt halt nicht. Seit Anfang Dezember 2019 erst bin ich Twitch-Partner und generiere darüber regelmäßig halt Einnahmen und mache seitdem auch noch mehr Twitch-Streams als zuvor und habe ich eingangs schon gesagt, YouTube nur noch als Zweitverwertung gemacht. Aber so radikal umgesetzt habe ich das, glaube ich, erst mit Beginn der Pandemie, als Covid und Coronavirus bei uns ins Bewusstsein reinkam. Weil ich da meinen Leuten gesagt habe, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Damals waren wir noch etwas naiv, dachten vielleicht nur ein paar Monate. Ich werde jetzt erstmal, wir sind alle fertig, wir haben Lockdown, wir müssen alle Abend zu Hause sein. Ich mache jetzt erstmal, ohne ein Ende anzukündigen, jeden Abend einen Stream. Das habe ich dann eine Weile lang gemacht. Irgendwann habe ich gemerkt, nee, es geht doch nicht, Leute. Ich brauche mal einen Tag frei die Woche. Mittlerweile sind es so 4 Streamtermine auf jeden Fall in der Woche, die ich mache, meistens eher 5. Und es dürfte nicht mehr sein. Es dürfte nicht mehr sein. Ich hatte zuletzt mal Ende Juni, Anfang Juli mir 10 Tage komplett Stream frei genommen. Ich war so kaputt. Ich habe die erste Woche, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache dann Büroarbeit, die liegen geblieben ist, und mache so einen Fake-Urlaub. Aber die ersten 7, 8 Tage, da lief nichts. Nichts. Ich war so abpackt, ne? Ausgeknipst, nur ausgeknipst, ne? Völlig alle. Und aus habe ich aber echt gelernt und habe jetzt Versuche der Verführung, jeden Tag, also noch ein paar weitere Umzugspartys auf Twitch einzuschieben, versuche ich immer zu widerstehen und es klappt so halbwegs, aber ich muss mich echt kontrollieren. Das ist eine ganz wichtige Sache, die du ansprichst. Man muss sich echt kontrollieren, dass man nicht in die Versuchung kommt, eine stressfreie Arbeit als nicht anstrengend zu interpretieren und über seine Grenzen zu gehen.
Voll. Das ist tatsächlich was auch vor allem, glaube ich, Einsteiger gar nicht so sehen, dieses Problem, die dann merken so, die da auch erstmal überfüllt werden und überflutet werden von Erfolgserlebnissen. Da sind dann Leute im Chat, das ist toll, da wird diese rote kleine Zahl, die wandelt sich, das ist schön. Ja. Dann gibt es ja auch bei Twitch eingebaute Mechanismen mit so Achievements, die dich dafür belohnen, am Ball zu bleiben, regelmäßig zu streamen, Zuschauer zu bekommen. Das ist natürlich jetzt auch gar nicht so doof, weil man dann lernt, okay, man muss auch eine gewisse Regelmäßigkeit entwickeln, aber was natürlich damit auch mitschwingt ist, man wird belohnt für viel Stream, für viel Dasein. Mhm. Und da ist es genauso, sehe ich auch bei der Selbstständigkeit eine Parallele. Da habe ich am Anfang auch diesen Fehler gemacht. Ich dachte, ich muss eigentlich durchgängig arbeiten, um auf dem Bildschirm der Leute zu bleiben, um Geld genug zu verdienen, um einfach im Game quasi drinnen zu bleiben. Und da ist genau das passiert, was man verhindern sollte. Da brennt man sich einfach komplett aus. Und dann schießt man sich ein noch viel größeres Eigentor, als wenn man von Anfang an mit Disziplin rangeht. Deswegen, wenn da draußen gerade jetzt Leute sitzen mit dem Mauszeiger, schwebt schon über einen neuen Twitch-Kanal ins Leben rufen. Nehmt diesen Hinweis von uns beiden mit, glaube ich. Da kann ich für dich auch sprechen. Schön die Live-Stream-Balance im Blick behalten.
Definitiv. Wobei ich leider nur bedingt ein positives Beispiel ist. Gerade habe ich mich mir gerühmt dafür, dass ich das alles im Griff hätte. Aber ich weiß gar nicht, wann mein letzter Urlaub war. Also der letzte länger war als 3 Tage am Stück irgendwo. Das muss ich weiß gar nicht mehr wann. Es muss ewig zurückliegen. Ich glaube, seitdem ich YouTube und Twitch mache, wenn ich mich richtig, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einen vergessen, aber mir fällt im Augenblick kein Urlaub, keinen längeren ein. Nicht in der Zeit hatte halt. Andererseits bin ich auch reisefaul, also ich leide da nicht sehr. Ich muss keine Weltreisen machen, wenn ich in meinem Schreibtisch sitze und ja meinen Scheiß machen kann und mich selbst verwirklichen kann, da bin ich auch schon ganz glücklich. Und sitze auch nicht jeden Tag von morgens bis abends am Schreibtisch. Ich gehe auch vor die Tür. Wir haben einen wunderschönen, ich lebe in Köln-Ehrenfeld, einen wunderschönen Friedhof um die Ecke. Die Kölner wissen sofort, was der Melatenfriedhof ist und bekommen leuchtende große Augen. Und da laufe ich oft rum. Gestern saß ich nur auf einer Bank und lauschte den atemberaubend lauten Lärm, den ein Eichhörnchen machen kann, wenn es eine Walnuss knackt.
Ja, schön. Das sind so Momente, die eröffnen sich einfach einem nur, wenn man sich mal Zeit für sowas nimmt. Das habe ich tatsächlich auch festgestellt. Das ist auch was ich in Spielen ironischerweise sehr gerne mache, mich einfach nur auf die Landschaft zu stellen. Zuletzt mein schönes Beispiel dafür war Days Gone, diesen Zombie-Survival-Open-World-Spiel da. Und da habe ich nichts lieber gemacht, als einfach durch den Wald zu laufen und zu gucken, wie sich das anfühlt und anhört. Und kann ich nur jedem da draußen empfehlen, dir auch, wenn das Spiel irgendwie deiner Reichweite ist. Dieser Waldspaziergang im Spiel, der ist jetzt natürlich keinen echten Waldspaziergang, aber das ist eine ganz besondere Erfahrung. Es ist ein wunderschöner Wald. Den habe ich jetzt, glaube ich, schon in 4, 5 verschiedenen Podcast-Folgen immer wieder beworben. Anders kann ich ja gar nicht sagen. Aber das ist immer eine ganz schöne Erfahrung.
Entschuldige, um das mal aufzugreifen. Wir haben, wenn bei unserem Gespräch gerade ist etwas passiert, was ich typischerweise aus fast jedem Gespräch kenne, das ich mit Leuten führe, über Streamen und über Video machen. Nach kürzester Zeit kommt das Gespräch immer erstmal auf die Sponsoring-Geschichten. Darüber redet man, wie das wirtschaftlich läuft. Wir haben viel Zeit damit verbracht. Was oft zu kurz, es ist definitiv kein Vorwurf, weil das macht jeder andere, macht das auch. Und ich selber habe ja auch eifrig darüber mitgeredet. Also oft zu kurz kommt, ist darüber zu reden und zu vermitteln, was dabei inhaltlich entsteht. Also welches Kulturgut oder kleine Kunstwerk oder welches Infowerk entsteht, wenn man einen Stream macht. Das ist nämlich viel mehr als nur ein Spiel zu spielen und jemand guckt einem über die Schulter. Das ist viel, viel mehr, weil auf vielen Ebenen Dinge da passieren, die ineinander greifen. Sowas wie das, was du gerade erzählt hast zum Beispiel. Das heißt, wenn ich da sitze als Streamer, spiele ich das Spiel und drumherum passieren auf mehreren Ebenen noch andere Dinge, die ich dann irgendwie verwebe und zusammenführe. Ich habe Interaktion mit dem Chat. Das ist was Formales, die werfen mir Dinge zu, die reagieren auf das, was ich zeige. Ich mache Witzchen, ich mache Sprüche, ich mache pseudophilosophische Exkurse, irgendwas sehe ich im Spiel und beginne darum herum was zu spinnen. Das kann eine fiktive Geschichte sein, ein Rollenspiel, das kann aber auf einer Metaebene was sein. Ich mache ja viele Strategiespiele, wo man größenwahnsinnige Herrscher verkörpert. Leute, die ganze Weltreiche aufbauen, Stadt an Stadt setzen, fremde Reiche überfallen. Ich selber versuche dann zum Beispiel oft, diese Selbstverständlichkeiten aufzubrechen, die man bei Strategiespielen hat, dass man nämlich glaubt, alles im Griff zu haben, alles regeln zu können, jeden überfallen zu dürfen, wie man will, Leute zu belügen, denen Truppen auf den Hals zu schicken. Ich denke mir dann irgendwelche abstrusen Ausreden dazu, warum ich Städte brandschatzen darf und versuche immer damit halt zu spielen und auch einen Transfer zu machen oder eine Verknüpfung zu machen zu der Wirklichkeit, wie heutzutage und wie früher in der Geschichte Leute Rechtfertigung dafür hatten, Missetaten zu begehen, Völker zu überfallen, Dinge sich zu rauben und auch die ganzen Ismen, die da mitschwingen. Also Leute zum Beispiel, andere Menschen, andere Reiche, die man überfällt, denen das Menschenrecht abzusprechen, indem man die als versucht zu wilden Tieren zu machen, die zu entmenschlichen, die als Bestien darzustellen, als Barbaren beispielsweise. Also auf ganz vielen Ebenen erzähle ich auch Dinge drumherum und reagiere dann auch, guck dann, wie die Leute im Chat drauf ansprechen, anspringen und nehme dann wieder Bälle auf und drumherum kommen dann auch manche so absurde Metascherze, die man so plötzlich macht, dass man aus dem Spiel rausgeht und irgendwie eine kleine Mini-Kabarett-Einlage macht und über irgendeinen Herrscher heutzutage irgendeinen Trump-Witz reißt oder irgendwas anderes. Aber möglichst so, dass es nicht mit Schenkelklopfen verbunden ist, weil ich in das meistens so mache, dass ich nicht das Etikett dranhänge, Achtung, jetzt lache, indem ich selber lache, sondern mit todernstem Gesichtszug irgendwas völlig Verrücktes sage. Andere ziehen das nicht immer so auf, wie ich es mache, aber so, um das mal als Beispiel zu zeigen, es kann unfassbar komplex sein, was entsteht und was man im Mitspiel mit den Zuschauern entstehen lässt bei einem Twitch-Stream. Und was dann entsteht, ist mehr als nur ein Computerspiel zeigen und guckt einem zu, sondern es entsteht wirklich, es entsteht was Neues. Es entsteht ein Werk, das aus mehreren Schichten besteht, die miteinander verschmelzen. Das Spiel ist drin, ich bin drin mit meinem Rollenspiel, die Zuschauer sind drin, mit Dingen, die die erzählen, Bällen, die die mir zuwerfen, mit aus denen ich was mache, die ich ihnen zurückwerfe. Es kommen Metadinge rein, es kommt die Gegenwart rein, es kommt Kulturgeschichte rein, es kommen ganz viele Dinge zusammen. Und das zu vermitteln, viele Leute, die mal kurz irgendwo reingucken, in einen Twitch-Stream oder ein YouTube-Video, und die eigentlich gar nicht, die Standardreaktion ist, wenn ich mit Leuten, die kaum oder gar nicht spielen, zusammen bin, die Standardreaktion ist, dass die sagen, was ist denn daran interessant, anderen Leuten beim Spielen zu gucken, das kann ich da auch selber machen. Was soll denn das? Auch in den Kommentarspalten von Spielemagazinen, wenn da mal über einen Let's Player berichtet wird, gibt es immer wieder Leute, die sagen, was soll denn das? Da ist doch nichts dabei, das kann doch jeder. Und was ist daran interessant, sowas zu machen? Aber es kann halt wirklich sehr spannend sein.
Da stimme ich dir ganz zu. Ich muss tatsächlich, das klingt jetzt wie eine Rechtfertigung, aber so ein bisschen ist es auch. Aber ich muss es trotzdem mal kurz herleiten, warum dieses Sponsoring-Thema gerade bei dir auch so spannend ist. Ich meine, du kannst es dir selber denken, aber ich finde es halt so interessant, weil nicht nur deine Biografie ist eine wunderbare Vorlage für diese Frage, weil du erst aus dem Journalismus gekommen bist und jetzt quasi so ein bisschen in gewisser Weise auf der anderen Seite des Spielfeldes stehst. Allein deswegen ist diese Frage, finde ich, immer sehr spannend bei dir generell. Und dann stehe ich ja auch für mich ganz persönlich in meiner eigene Biografie, auch manchmal so an diesem Punkt, wo ich mir denke, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich so einen ähnlichen Weg einschlage wie du? Also, dass ich sage, ich reduziere das eine und mache das andere mehr. Und allein deswegen ist das hier eine wunderbare Gelegenheit gewesen, einfach mal dein Wissen anzuzapfen unter dem Vorwand eines Podcasts. deswegen war das hier ein Gesprächsthema. Aber dann, wunderschön, dass du das nämlich ansprichst, weil darauf wollte ich auch noch hinaus. Das ist nämlich so ein Phänomen, das ist mir auch schon aufgefallen bei meinen eigenen Streams. Ich habe bei meinen Podcast Gesprächen, die ich jetzt zum Beispiel bei The Pod ganz viele mache, als freier Mitpodcaster quasi, das wurde mir schon häufiger kommuniziert, dass ich bei meiner Wahrnehmung, was Spiele angeht, immer also komisch ist ein Wort, das dann da oft gewählt wird, einen komischen Blick habe. Also alleine diese Spaziergänge durch den Wald von Days Gone, das scheint viele Menschen zu irritieren. Mhm. Oder dass ich so ein Spiel wie Darkest Dungeon zum Beispiel spiele, ein sehr düsteres Spiel, in dem man sich durch irgendwelche Höhlen, Kavernen durchkämpft und gegen Monster sich schlägt, dass ich das als Wohlfühlspiel auf eine gewisse Art beschreibe. Das sind so Dinge, da habe ich gemerkt, das irritiert Leute. Aber ganz oft fehlt es dann an diesem Erklärmoment, dass Leute verstehen, warum sehe ich das eigentlich so und warum denke ich so. Und diese Streams, die füllen diese Lücke jetzt auf, habe ich gemerkt. Ich spiele momentan zum Beispiel Foundation, habe ich eine ganze Weile gespielt. Du kennst es ja bestimmt auch, ja. Dieses Aufbaustrategiespiel. Ganz knuffige Optik, so kleine süße Figürchen, die in so einem fiktiven Wohlfühl-Pastellfarben-Mittelalter ihre kleine Siedlung aufbauen. Und du bist halt Gott und lenkst sie und leitest sie. Und was ich da an Geschichten erzählt habe, also einfach nur, weil das so für mich so sich ergeben hat, wenn ich so sehe, da laufen vier Figürchen im Kreis und bauen dann ihre kleine Kirche, und was ich denen alles in den Mund gelegt habe, was diese Figuren da jetzt gerade machen und sagen, das war für mich selbstverständlich, weil sich das in meinem Kopf sowieso abspielt und ich habe es dann einfach ausformuliert, und da waren so viele Leute im Chat, die dann verstanden haben, so kommt das also zustande, dass du am Ende so über dieses Spiel sprichst. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich auch ein total wertvoller Prozess, weil ich für mich selber auch mal sichtbar mache, wie ich eigentlich mit diesen Spielen umgehe. Oder gestern zum Beispiel habe ich noch gespielt, abends im Stream Legend of Grimrock 2, ein Dungeon-Crawler, der so Rätsel mit klassischen Monsterbekämpfungsmomenten verbindet. Und auch da diese Gefühle, die ich spüre, wenn ich in einen Dungeon reingehe und irgendwo ohne Soundtrack einfach nur diese Ambient-Soundtracks habe, so Wind pfeift durch diese Ruinen, ich höre irgendwo entfernt Ratten rumlaufen, dann höre ich schon so einen Zombie rumkeuchen oder so einen Mumien-Zombie rumkeuchen, das alles auf mich wirken zu lassen und dann in irgendeine Geschichte zu verpacken, die mir dazu einfällt, und an die Leute weiterzugeben und dann auch zu merken, dass die Leute darauf reagieren und entweder das total lustig finden oder selber miterzählen oder dann daraus sich schon solche Insider-Witze ergeben. Das ist so eine ganz besondere Dynamik, die es einfach nur im Livestream geben kann. Und das, finde ich, ist was Wunderschönes. Und da merke ich, ich bin angefixt. Ich merke, wie ich heute schon wieder drüber nachdenke, wo ich einen kleinen Livestream einbauen könnte, was mich direkt wieder zu diesem Thema zurückführt, über das wir schon gesprochen haben. Das fällt mir echt schwer, mich da ein bisschen zu kontrollieren und zu beherrschen. Aber das muss man, weil man weiß ja auch, was passiert, wenn man es nicht tut. Aber ja, das, was du beschreibst, das kann ich 100% wiedergeben von meinen eigenen Streams. Das ist was, wo ich merke, da bin ich richtig Geschichtenonkel. Das macht mir richtig doll Spaß.
Mhm. Ich finde das auch, das ist ein Genuss für mich, und ich hoffe und denke auch für viele Zuschauer, die Zeit einzufrieren beim Spielen, bei Streams innezuhalten. Das Gegenteil zu machen von einem Speedrun, also nicht möglichst effizient zu spielen und die coolen Pro-Gamer Strategien und Taktiken zu zeigen. Und es gibt ja Leute, die machen das, aber das ist halt was ganz anderes. Die zeigen ein Spiel möglichst cool und effizient und das kommentieren teilweise auch gar nicht. Es gibt Twitch-Streams, gerade zu vielen Echtzeitspielen, Shootern oder was weiß ich was. Die Leute reden gar nicht, die spielen nur. Bisweilen grunzen sie oder sagen, oder freuen sich, wenn sie jemand erwischt haben oder beschweren sich kurz, sagen kurz einen Satz, dass das Loot zu knapp war. Aber eigentlich wird kaum kommentiert. Und Leute, die da zugucken, haben auch ihr Vergnügen, aber aus einer anderen Motivation. Die wollen halt das Spiel sehen, das Spiel kennenlernen und vielleicht irgendwie abstauben, irgendeinen coolen Trick, wie man da durchkommt. Mhm. Und das, was ich mache und du anscheinend auch, das ist dann halt was anderes. Das sind keine Speedruns, das sind dann Slowruns, dass man die Zeit einfriert und manchmal, was du gerade beschrieben hast, das mache ich auch manchmal, nur hinhört. Ich stelle mich hin, ich schweige mit den Leuten, ich sage, hey, hört mal hin, hört euch mal den Sound im Hintergrund an, wie gerade der Vulkan im Hintergrund ausbricht, bei Civilization zum Beispiel, es rumpelt. Wir haben gerade Bürger einer Stadt verloren. Dann schweige ich 20 Sekunden und die sehen, wie der glühende Vulkan ausspeit und wir halten kurz in voller Trauer gerade, dass gerade zwei Bürger einer Stadt gestorben sind. Oder bei Anno 1800, da kann man das perfekt machen in dem Aufbauspiel. Die haben ja ein sehr beliebtes Easter Egg drin, dass man mit einer Tastenkombination reinkommt in die Welt und aus der First-Person-Perspektive dann hindurchläuft durch die Welt. Mit WASD sich hindurch bewegt und man kann auch Dinge übernehmen. Man kann Trecker fahren, Traktor fahren zum Beispiel und andere Sachen machen. Und das mache ich mit meinen Leuten dann auch oft. Oder macht mir auch einen Heidenspaß. Und in der Zwischenzeit läuft das Spiel weiter. Die KI entwickelt sich weiter. Wenn man Pech hat, geht man raus aus der Ego-Perspektive und es wurde einem gerade der Krieg erklärt und irgendwo ein Schiff abgefackelt. Und dann muss man gucken, dass man Autosave findet.
Ja, das ist schön. Du, wenn ich da so zuhöre, kriege ich direkt Lust, mich vor diesen Stream zu setzen und da weiterzumachen. Ich finde das schön. Das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Das ist so ein Kompliment, das sehr nahe liegt, aber das schadet ja trotzdem nicht. Ich finde sehr angenehm, wie du deine Streams gestaltest. Man konnte sich ja mittlerweile schon denken von dem, was ich so erzählt habe. Aber ich finde das sehr wertvoll, dass es solche Leute eben auch gibt. Du hast ja auch schon angerissen, diese anderen Art von Streaming, das hat natürlich auch eine Daseinsberechtigung. Das spricht eben andere Leute an und kommt von anderen Leuten. Aber ich finde es eben schön, dass es auch dieses Gegengewicht gibt. Diese Slow-Streamer, diese Slow-Runner, die eben so ein bisschen die Augen öffnen für eine Spielwelt und mal so ein bisschen das Stoppschild in die Landschaft stellen und sagen, guck mal, wir bleiben jetzt hier stehen, wir gucken uns das einfach mal an und schauen mal, was die Entwickler da alles für uns reingesteckt haben an Details und schönen Dingen, die man eigentlich sonst übersehen würde. Und da verstehe ich mich manchmal sogar so wie so eine Art Fremdenführer durch so eine Spielwelt, die ich ja selber auch nicht besonders gut kenne, wenn ich da irgendwie neu bin. Aber dieses Gefühl einfach mit so einer kleinen oder großen Zuschauergruppe da durchzulaufen und sich das alles mal anzuschauen, das ist schon schön. Das ist auch wirklich was, wie gesagt, was es nur in dieser Streaming-Welt für mich gibt.
Es ist eine Frage, das ist dann Genuss. Man genießt das Spielen. Wozu machen die Entwickler denn so Riesenaufwand bei den Grafiken? Warum machen die coole Texturen, damit man an den Figuren vorbeihuscht und dann einen flüchtigen Blick darauf wirft? Wenn die detailreich Landschaft gestalten, 3D-Objekte gestalten, dann bleibt man halt mal stehen, guckt sich die an, bestaunt die und läuft dann weiter. Das ist für mich eine Sache von Spiel genießen. Man kann ein Spiel auch anders genießen, andere Sachen darum, auch Daseinsberechtigung, wie du gerade auch nochmal gesagt hast. Aber ich finde das glorreich. Mir macht das Riesenfreude, Spiele zu genießen.
Ach schön, und das merkt man auch und ich wünsche dir von ganzem Herzen wirklich viel Erfolg, dass alles schön so weitergeht, wie du es dir vorstellst. Also ich kaufe mir gerne einen Hut und ziehe ihn vor deiner Streaming-Atmosphäre. Das ist genau die Wohlfühl-Atmosphäre, die es bei mir manchmal braucht nach einem langen Arbeitstag und die habe ich bei dir gefunden.
Das ist schön. Lieb. Vielen Dank, sehr, sehr lieb.
Guck mal, jetzt habe ich dich nochmal schön zum Ende unseres Gesprächs peinlich berührt. Ja, das war auch ein Ziel,
das ich hatte. Ich habe mal ganz kurz verdruckst antworten können. Das stimmt.
Ach schön. Du, das war ein wirklich schönes Gespräch. Das habe ich sehr genossen. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und auch mal deinen Gedanken lauschen zu können, die sich so ein bisschen um diese Twitch-Welt herum bewegen und auch ein bisschen weg davon bewegen. Das war sehr interessant. Ich glaube, den Leuten da draußen hat es auch gefallen. So ein bisschen habe ich ja schon ein Gefühl für den Geschmack der Menschen da draußen entwickelt, die OKCOOL regelmäßig hören. Und ich glaube, das war heute auch wieder mal eine schöne Folge für die Menschen. Also vielen, vielen Dank dir.
Sehr lieb. Hat mir eine große Freude bereitet. War eine schöne Sache.
Schön. Dann nehmen wir uns jetzt, übrigens, ich weiß immer noch nicht, wie man diese Dinge ordentlich abmoderiert. Deswegen sind diese Bilder, die ich am Ende mal zeichne, immer sehr, sehr komisch. Das mache ich jetzt einfach, um dieser Tradition treu zu bleiben. Wir nehmen uns jetzt an der Hand, gehen aus dieser Tür heraus und verabschieden uns und danken euch da draußen für eure Zeit zum Zuhören. Wir hoffen, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns auch. Und bis nächste Woche dann. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und irgendwann lerne ich auch noch Abmoderation. Auch nach über 2 Jahren ist das immer noch eine kleine große Herausforderung. Oder vielleicht lasse ich es einfach so. Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns beiden. Ich habe es ja eben schon gesagt. Schön, dass ich das jetzt auch gleich nochmal wiederholt habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr sehr gerne diesem Podcast eine Sternewertung bei iTunes verpassen. Das hilft immer ungemein, dass der Podcast auch von anderen Menschen entdeckt werden kann. Und ich glaube, man tut damit auch was Gutes, wenn man anderen Menschen damit indirekt zeigt, schaut mal, hier ist ein Podcast, der ist vielleicht ganz nett, der ist vielleicht ganz schön, da gibt sich jemand Mühe, da hat jemand Spaß dabei. Aber auch wenn nicht, wenn ihr sagt, nö, für diese Bewertung, das ist mir ein Klick zu viel. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit den kommenden Folgen. Nächste Woche am Sonntag geht's wieder weiter. Ich freue mich drauf und ihr hoffentlich auch. Bis dahin,